Ich wollte, bevor wir in die Lobpreis hineingehen, euch eine Offenbarung mitteilen, die der Herr mir gegeben hat. Das war vor zwei Tagen, das ist eine ganz, ganz neue Sache und das war ganz tief für mich. Und ich denke, das war für diesen Tag. Normalerweise, wenn wir so eine Konferenz gemacht haben, dann haben wir das mit Leere vollgestopft, mit der Gedanke, wir bauen auf und dann zum Schluss die große Befreiung. Aber dieses Mal wird das anders sein. Dieses Mal führt uns der Herr Schritt für Schritt durch verschiedene Aspekte, verschiedene Sachen, verschiedene Lehreinheiten und wir wollen offen sein für seine Wirken von Anfang an. Als ich vor zwei Tagen hier war, und ich habe nur gebetet und vielleicht kennt ihr das so, wenn irgendetwas kommt, der wichtig ist, dann versucht der Feind, das ein bisschen so gegenzusteuern. Und so betete ich hier und ich tat Buße und ich sagte, oh Gott, was sollen wir denn? Wer sind wir, dass wir dein Volk dienen sollen? Und was sollen wir sie geben? Was sollen wir tun, Herr? Ich meine, wer sind wir denn? Und dann hat er gesagt, erstens, die Leute, die du hier vor dich hast, haben wirst, sind nicht die Abgelehnten, die sind die Geliebten. Die bringe ich her, weil ich sie was geben möchte und weil ich sie berufen habe, hier zu sein. Und dann hat er noch was gesagt, das mich wirklich so tief berührt hat. Der hat gesagt, ich habe jeden Einzelnen geschaffen, dass er Nachklang gibt auf mein Wirken. Wir sind so geschaffen, so wie eine Gitarre, wenn ihr das so bildlich vorstellen könnt. Eine Gitarre resoniert, Resonanz, das Wort Resonanz kommt daraus, dass die Saite wird gepflückt, der Schwingung fängt an und diese Klangkörper wiedergibt diesen Klang. Es resoniert mit diesem Klang. Und jeden Einzelnen von uns ist geschaffen, zu resonieren auf das, was Gott tut. Und Gott wird uns berühren heute, von Anfang an. Und wir wollen resonieren. Weißt du, was diese Resonanz tut? Was das wirklich ist? Das werden wir in der ersten Lehreinheit näher eingehen. Aber das ist das, was Gott in jeden Menschen eingepflanzt hat, wonach er sich verlangt. Und so, wenn er sagt, mein Kind, ich liebe dich, dann resoniert unsere Seele und sagt, oh Gott, ich liebe dich auch. Es ist ein Echo, so wie ein Echo dessen, was Gott spricht. Das Echo, das Resonanz kommt aus unserer Seele. Und wir wollen einfach dafür offen sein. Das ist nicht ein Tag, wo irgendetwas euch angetan wird, sondern das ist ein Tag, wo wir gemeinsam in Gottes Gegenwart kommen wollen, gemeinsam aus Gottes Wort hören wollen und gemeinsam einen Schritt weitergehen wollen in unserem Leben, in der Überwindung unseres Glaubens. Amen.
Wir wollen wirklich mit dem Herrn Zeit verbringen. Ich denke, das ist das Allerheilendste und Allergesündeste, was man machen kann. Und dazu möchte ich euch einladen. Wir haben recht viel Lobpreiszeiten eingebaut und das Ziel ist, dass Teil vom Lobpreis der sein soll, dass wir da schon wirklich ja, Heilung erfahren können. Also Lobpreis ist nicht nur, soll nicht nur eine Zeit sein, wo wir uns irgendwie auf irgendwas einstellen, was danach kommt, sondern es ist tatsächlich schon eine aktive Zeit für uns. Wir dienen dem Herrn und im Gegensatz, also er kommt dann und dient uns. Also es ist eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist. Und ich bitte jeden Einzelnen von euch, euch wirklich, ja, ich ermutige euch, euch da wirklich gehen zu lassen und euch dem Herrn zu geben im Lobpreis. Das ist ein wunderschönes Mittel, um den Herrn groß zu machen. Jeder soll sich frei fühlen, zu sitzen, zu stehen, Gott zu loben. Aber wir wollen ihm all unser Lob bringen. Halleluja. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. bist ein großer, mächtiger Gott. Herr, wir werfen uns auf dich. Wir werfen all unsere Sorgen, all unsere Gedanken auf dich, Herr. All unsere Lasten, Herr. Du bist stark, deine Schultern sind breit und du kannst es alles tragen. Oh Herr, du hast es bereits getragen. Danke, Herr. Ich sage, Herr, du bist gut. Durch die Wunder, die du tust, bring Freude aus in meinem Herz. Und ich vertraue dir, denn du bist Gott allein. Ich sage, du bist gut. Und liebst ihn mehr als den anderen. Herr, das gibt's bei dir einfach nicht. Deine Liebe ist so allumfassend, dass jeder von uns von dir gleich geliebt wird. Herr, mit einer Liebe, die so groß ist, die wir uns niemals vorstellen können. Vater, und deswegen sagen wir, dass du unser Gott bist und dass wir dich wählen und dass wir dich anbeten. Du verdienst all unseren Lob, all unsere Ehre, all unseren Preis. Zweifel da ist. Gerade in Zeiten, wenn man das überhaupt nicht fühlt oder spürt, dann sagt man, Gott, du bist mein Gott und ich will dich preisen ewiglich. Ich möchte ihn ermutigen. Das ist so eine Sache, die wir sagen, da halten wir bitte an unserem Glauben fest, egal was kommt. Und diese Worte sind so machtvoll und die vertreiben einfach die Dunkelheit.
Lass mich erst mal fragen, wer hat jetzt schon bereits gespürt, dass der Herr an dich wirkt? Amen. Es sind Zeiten, die sind so schön und so süß in der Gegenwart des Herrn. Und von Anfang an in diesem Tag arbeitet Gott an uns. Er arbeitet an dich. Während ich diese Offenbarung hatte, da hatte ich einen tiefen innerlichen Wunsch. Und er hat sich so geäußert. Und ich hoffe, dass ihr das auch richtig verstehen könnt. Und dass es nicht irgendwie komisch klingt. Ich habe gesagt, Jesus, ich möchte dich lieben, so wie du geliebt werden möchtest. Klingt das ein bisschen komisch? Du weißt, wie es ist in einer Beziehung, wie wir als Menschen sind. Und deswegen sind auch die meisten von uns wahrscheinlich hier. Wir sind sehr selbstsüchtig. Nicht böse gemeint, aber es ist wahr. Wir sind sehr selbstsüchtig. Und wenn wir in eine Beziehung eintreten, dann wollen wir aus der Beziehung holen, was wir brauchen. Was wir nötig haben. Unsere Bedürfnisse sollen gestillt werden. Irgendwie suchen wir aus jeder Beziehung die Erfüllung unserer Bedürfnisse für Liebe, für Zuneigung, für Ermutigung. Amen. So sind wir halt. Aber in mir ist der Wunsch laut geworden, Herr, ich möchte anders denken. Ich möchte anders werden, als ich bin. Also heute ist es nicht nur für euch, dass wir da sind. Es ist auch für mich, dass wir da sind heute. Herr, ich möchte dich lieben, dass deine Bedürfnisse erfüllt sind. Was? Gott hat Bedürfnisse, die ich erfüllen kann? Ist das eine neue Gedanke? Gott hat Bedürfnisse, die nur du erfüllen kannst. Und ich habe gesagt, Gott, ich denke nicht, dass ich das wirklich verstehe, aber würdest du mir helfen, dich zu lieben, dass es deine Bedürfnisse stillt? Kannst du mir helfen, dass ich dich liebe auf eine Art und Weise, was ein Lächeln bringt? Dass dir ein Lächeln bringt? Dass du wirklich Freude hast an mir? Ist es möglich, Herr, dass ich dich so liebe, wie du es von mir wünschst, in deinem tiefsten Inneren? Denn irgendwie hat er ein Verlangen nach uns. Und wir sind so beschäftigt mit uns selbst, dass wir diese Gedanke gar nicht haben. Aber heute wollen wir diese Gedanke haben. Heute wollen wir sagen, Herr, ich möchte nachklingen. Ich möchte nachklingen. Die Resonanz vom Himmel möchte ich jetzt heute wiedergeben, auf eine neue Art und Weise. Und das mag ein bisschen komisch klingen jetzt, aber ich möchte, dass wir anfangen mit einem sehr praktischen Schritt. Ich möchte, dass wir anfangen mit einem Opfer. Oh je. Aber ich möchte, dass wir das auf eine Art und Weise tun, der vielleicht neu ist für euch. Lass uns mal in 2. Korinther Kapitel 9 aufschlagen. Heute ist für manchen eine ganz neue Erfahrung. Manche sind schon mal hier gewesen. Aber es wird immer noch eine ganz neue Erfahrung. Preis dem Herrn. Da heißt es in 9 Abvers 6, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten, und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Okay, Herr, wie kann ich dich lieben? In einer Art und Weise, die du es gerne hast. Ich kann freigebig sein. Ich kann mein Herz öffnen. Es geht nicht um dein Geldbeutel mit Gott. Es geht um dein Herz. Aber bekanntlich sitzt der Herz ziemlich nah am Geldbeutel mit der Mensch. Gott weiß das und deswegen ist das. Okay, es geht nicht darum, dass Gott dir Geld aus die Tasche ziehen möchte. Es geht um was Tieferes. Und jetzt hört mal, was der Herr antwortet auf diese Fröhlichkeit, diese Offenheit. Er sagt, Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zum jeden guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut und den Armen gegeben, physisch, materiell. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Frucht, der ewig bleibt. Materielles Sehen, ewige Ernten. Ewiges Ernten. Der aber Samen gibt den Zehmann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren. Und dann was? Den Saatgut gibt er mehrt den Saatgut und was macht er dann? Und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit, die in alle Ewigkeit bleiben. Es ist hier eine tiefe Lektion, eine Tiefe, der uns normalerweise entgeht. Das Opfergeben ist eine Möglichkeit für jeden Einzelnen von uns, aus sich herauszukommen, sich zu öffnen und sagen, Herr, mit Freude gebe ich dir, mit Freude, denn das, was in mir passiert, diese Gnade, die ich so brauche, diese Gnade wird mein ganzes Leben erfüllen und wird Früchte hervorbringen, die in alle Ewigkeit gelten. Ich weiß nicht, was uns wirklich begegnen wird in der Ewigkeit. Aber wir sehen von der Schrift, dass wenn wir bauen mit kostbaren Edelsteine, mit Silber und Gold, mit den Dingen, die durchs Feuer gehen, dass die Schätze im Himmel sind. Wie das alles geht, ich behaupte es nicht zu wissen, aber ich weiß, dass es so ist. Und wenn diese Bausteine aus diesem herauswachsen können, dass ich für Gott offen bin in solchen Sachen, im Geben. Denn wenn wir geben lernen auf eine physische Ebene, dann lernen wir uns selbst geben. Ihm. Amen. Könnt ihr das nachvollziehen? Das ist der Sinn und Zweck, einen Opfer. Es ist nicht, die Heizkosten zu zahlen. Obwohl das eine sehr noble Sache ist. Also wenn ihr helfen wollt, Kosten zu decken, ist das gut. Wenn ihr das, aber darum geht es gar nicht. Seht ihr, es geht um irgendetwas anderes. Ich möchte resonieren mit das, was Gott möchte. Herr, was willst du von mir? Wenn deine Vibrationen gegen mich resonieren, was kriegst du zurück? Kriegst du das Gleiche von einem harten Herz? Tang! Oder kriegst du das aus einem sanften, resonierenden Klangkörper, amplifiziert, verstärkt zurück? Eine Antwort, eine Resonanz, der sagt, ja, Jesus, lasst uns miteinander deine Gnade, die Früchte der Gerechtigkeit hier auf Erden mehren und wachsen lassen, auf das dein Reich gebaut wird. Eine ganz andere Verständnis dessen, was wir tun. Wir wollen heute wohin? Und deswegen will ich hiermit anfangen. Ich möchte aber auch gleich noch einmal betonen, jeder, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Bist du noch nicht so weit oder fühlst du dich irgendwie bedrängt oder unter Druck gestellt? Dann sündigst du, wenn du gibst. Und ich ermahne dich, sündige heute nicht gegen Gott. Sei lieber ehrlich und gebe nicht und lass dich nicht verdammen. Verstehst du? Gebe lieber nicht, als dass du aus irgendeinem Zwang gibst. Weil dann sündigst du. Sündige heute nicht, sondern seid frei, das ist ein Anfang. Ich sage euch jetzt schon, heute Nachmittag werden wir nochmal ein Opfer einsammeln. Ihr habt noch eine Chance nachher. Also jetzt kann ich schon sehen, naja, ich habe 10 Euro zu geben, 5 habe ich nicht, vielleicht gebe ich die Hälfte jetzt, die Hälfte später. jeder, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Okay, können wir so frei sein? Kann ich euch aus dieser Gebundenheit rausreißen, wo es um Opfer geben geht? Und euch freisetzen, dem Herrn zu geben aus freudigem Herzen? Vater, wir freuen uns, dir diesen Saat hinzulegen. Und Herr, ich bitte dich jetzt auch für die Ernte. Herr, erstens mal in uns selber, Vater, wir wollen empfangen deine Gnade. In allen Dingen, alle Zeit, volle Genüge. Damit wir reich sind zu jedem guten Werk. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Also unser Thema ist von Ablehnung zur Annahme. Und ich muss sagen, wenn ich euch anschaue, sehe ich nicht die Abgelehnten. Ich sehe die Auserwählten. Ich möchte gerne, dass wir anfangen, dieses Fundament zu bauen. Und so wie ich früher gesagt habe, ich möchte, dass wir diesen Tag benutzen, um von uns wegzuschauen. Ich möchte, dass wir anfangen, aus Gottes Sicht uns anzuschauen. Dass wir ein paar Schritte zurücknehmen, wir drehen uns um und schauen uns selber an. Also das ist jetzt eine große Spiegel, der vor dir steht. Und in diesen Spiegel willst du reinschauen. Und du musst dir jetzt vorstellen, dass du mit Gottes Augen diese Kreatur, der du bist, anschaust. Und es sind nicht meine Gedanken, die ich heute gebe, die wir euch heute geben, werden einige von uns einige Sachen lehren und euch darbringen, vorstellen. Es ist Gottes Wort, die wir euch verkündigen heute. Ich möchte am Anfang anfangen. Ich möchte, dass wir mal sehen, was hat Gott mit uns gemeint, als er uns geschaffen hat. Schlag bitte mit mir auf in 1. Mose, Kapitel 2, und ich lese ein Vers, Vers 7. Erste Mose, Kapitel 2 und Vers 7. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen oder eine lebendige Seele. Es ist so einfach, man liest so schnell drüber. Aber was Gott getan hat, der hat aus die Erde hat er einen Leib geformt. Dieser perfekte Leib hat er geformt. Das heißt, er hat sich niedergekniet, er hat so geknetet, der hat es geformt. Und dann tat er irgendetwas ganz, ganz Außergewöhnliches. Er beugte sich und blies sein Odem in diese Körper aus Ton hinein. Das war ungewöhnlich, das war einmalig in der Art und Weise, wie Gott schuf. Wenn du 1. Mose, die ganze Kreation, die ganze Schöpfungsgeschichte anschaut, dann sprach er und es wurde Licht, dann sprach er und die Erde brach hervor, dann sprach er und es wurde und dann sagt er, es soll wimmeln mit Fische und Vögel und die Tiere sollen hervorkommen und die Gräser und so weiter und so fort. Aber nur bei der Mensch hat er sich diese Mühe gemacht. Er hat gesagt, lasst uns der Mensch jetzt in unseren eigenen Bilde, in unseren Ebenbild schaffen. Und dann fing er an zu formen. Und wir wissen, Gottes Geist und ob man ihm das so bildlich, wenn wir das bildlich vorstellen können, dass er sich wirklich hinkniete, der Vater im Himmel formte dieses Leib, kniete sich noch weiter und blies in der Nase diese Form hinein, sein Odem des Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Gott blies in diese Kreatur irgendetwas hinein, was einzigartig war. Einen Mensch Und nur einen Mensch hat diese Möglichkeit in sich zu resonieren mit Gottes Stimme. Die Tiere gehorchen, die tun, was sie tun, weil sie so geschaffen sind. Aber der Mensch hat die Fähigkeit noch dazu, sich zu wundern, sich zu staunen, die Größe Gottes irgendwie zu erahnen und sich überwältigen lassen von ihm. Das kann kein Tier, das kann keine andere Kreatur, außer der Mensch. Und diese köstliche Sache, kostbare Sache, die Gott in den Menschen hineingepflanzt hat, ist das, wonach er sich verlangt. Das ist das, was er will. Das ist das, was er sucht. Deswegen jagt er uns nach. Und wir sagen, Gott, was ist der Mensch, dass du dich um ihn kümmerst? Wenn ich mich anschaue, wie ich wirklich bin, was bin ich, Herr, dass du überhaupt eine Sekunde Zeit an mich verlierst? Aber er sagt, du bist mir so kostbar, was ich in dir hineingepflanzt habe, ist mir so kostbar, dass ich sogar meinen einzigen Sohn geben würde für dich, so wie er gegeben hat. Der hat nichts zurückgehalten, um das, was er in uns gepflanzt hat, wieder zu gewinnen. Das, was verloren gegangen ist, wollte er so dermaßen wieder zurückhaben, dass er den Plan gehabt hat, von Anfang an Jesus zu geben. Sein Kostbarste zu geben. Das, was ihm so nah war, ein Teil von sich selbst, der Sohn, hat er für uns gegeben. Und der Sohn hat sich freiwillig geben lassen. Preis dem Herrn. So haben wir so eine riesige Liebeserklärung von Gott her. Und wir müssen es einfach erkennen. Wie können wir meinen, wir sind abgelehnt? Wie können wir meinen, wir sind minderwertig? Wie können wir meinen, auch ich und meine großen Probleme und keiner hat mich lieb und niemand versteht mich? Wie können wir das meinen, wenn wir diese Gewissheit haben, wie sehr Gott uns liebt und was er alles schon für uns getan hat? Er pflanzte etwas von sich selbst hinein. Und eigentlich ist diese Funke in jedem Menschen, ob er wiedergeboren ist oder nicht. Deswegen sagt er, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Er liebt jeden menschlichen Wesen, weil jedes menschliche Wesen diese Funke in sich hat. Und das ist eine wunderbare Nachricht. Wenn das so ist, dass er noch nicht mal die Verlorenen ablehnt, wie können wir sagen, dass er uns ablehnt? Wenn wir angenommen sind in den Geliebten, dann ist das eine ewige Sache. Das ist eine Sache, der über uns hinausgeht. Über Zeit, über Raum, über unseren Verstand. Das ist eine ewige Gegebenheit, der sich nie ändern wird und nicht ändern kann, weil das aus Gott ist. Es ist aus Gott. Unsere irdische Dasein, unser Leben hier auf Erden ist so ein Hauch. Das, was ewig ist, bleibt bestehen. Und ich bete, dass wir diese Offenbarung wirklich in unser tiefsten Inneren mit nach Hause nehmen, weil das beeinflusst alles. Wenn ich sehe, dass das, was ich jetzt heute durchmache, nur ein Hauch ist, wenn ich erkenne, dass das, was der Herr mit mir tut heute, erstens einmal, dass ich erkenne, dass er es tut. Wer würde meinen, dass Gott gestern wahrscheinlich schlief und gar nicht gemerkt hat, in welche eine schwierige Lage ich mich befand? Hast du so einen Gedanke schon mal gehabt? Gott, wo bist du denn überhaupt? Hast du dir das schon mal gefragt? Gibt es dich überhaupt? Hello? Siehst du gar nicht, was ich jetzt durchmache? Wo bist du denn, Gott? Vielleicht war er in Urlaub oder sowas. Hat er sich einen Tag freigenommen? Eigentlich ist das eine unlogische Gedanke, gell? Gott, wo bist du denn? Die Frage soll sein, Gott, was tust du? Hilf mir zu verstehen, was du jetzt tust, auf das ich mitarbeiten kann. Okay, wenn ich das sehe, okay, das ist Sünde, ich tue Buße. Meine Einstellung, Vater, ich bin total selbstsüchtig, danke, dass du mir es gezeigt hast, danke, dass du das an mir tust. Oder wenn du auch ungerecht, auf ungerechte Art und Weise leidest, auch wenn du missbraucht bist, auch wenn du wirklich von anderen abgelehnt bist, die Schmerzen und die Situationen, die wir durchmachen, sind echt. Schmerzen sind echt, Probleme sind echt. Aber wenn wir weiterschauen, wenn wir ein paar Schritte zurücknehmen und wir schauen in diesen Spiegel von Gottes Wort an und wir sehen aus seinen Augen, dann sieht es ganz anders aus. Dann können wir mit Geduld das erdulden, was erduldet werden muss. Dann können wir es zulassen, dass er an uns arbeitet, auf dass wir überwinden in Zeiten der Bedrängnis. Wenn du deine Bibel wirklich liest, dann sind wir herausgefordert als Christen, Sachen zu tun, die gar nicht logisch sind. Wir sind herausgefordert, alles zu erdulden, kein Buch zu führen über das, was falsch getan wird uns gegenüber, was uns Unrecht getan wird. Wir sind herausgefordert, zu vergeben, wie unser Vater im Himmel uns vergibt. Wir sind herausgefordert, uns nicht irgendwie zu behaupten und unseren Weg zu bekämpfen, sondern uns unterzuordnen. Wir sind herausgefordert, auf vielerlei Art und Weise anders zu reagieren und zu werden, wie die Welt ist, wie unser menschliches Wesen werden möchte. Wenn wir aber wissen, wie sehr Gott uns liebt, dann können wir so reagieren. Es ist eine Sache, die nicht aus einer blinden Hoffnung kommt, sondern es ist eine Sache, die aus einer Gewissheit kommt. Jesus, wenn wir in Philipper 2 lesen, das ist die Gesinnung haben, die wir alle haben sollen. Jesus, wo es als nicht als Raub gesehen hat, Gott gleich zu sein, sich entäußerte und den Knechtgestalt annahm. Der hat sich gedemütigt. Er hat sich den unteren Stellen gesucht, nicht der obere Stelle, die er eigentlich haben sollte. Und er hat es tun können, weil es ihm kein Raub war, Gott gleich zu sein. Wenn ihr diesen Wortlaut verstehen könnt, das heißt, er hat es nicht als eine Sache gesehen, an der er festhalten musste, sondern es war eine gegeben. Es war eine ewige Tatsache und daran hat sich nichts ändern können. Wegen dessen hat er sich entäußern können, versteht ihr? Er hat sich gedemütigt, oder demütigen können, weil er so sicher war, wer er ist. Genauso ist es mit uns. Und das ist Gottes Ziel mit uns heute, dass wir so sicher werden, wer wir sind in Christus, dass wir unsere Situationen überwinden können, indem wir nach seinem Schema handeln, indem wir aufhören, uns versinken zu lassen in Selbstmitleid, indem wir aufhören, so zu reagieren, wie der normale Mensch reagiert, indem wir anfangen zu reagieren, wie Jesus reagiert hätte, als er angeklagt war, als er gefoltert war. Er hat sich gar nicht gewehrt. Konnte ich gar nicht, sagen wir. Wie kann das sein? Was soll das bringen? Das hat ihm ja nur den Tod gebracht. Ja, und die Erlösung der Welt. Das hat den Sieg über den Tod und der Teufel gebracht. Den endgültigen, absoluten Sieg, in der wir jetzt leben dürfen. Um darin zu leben, haben wir aber ein Schema, haben wir aber unser Beispiel in Jesus. Das heißt nicht, dass jeder von uns ans Kreuz geht. Gott sei Dank. Aber das heißt, dass wir in Bedrängnis so reagieren sollen wie er. dass wir nicht an uns oder uns anschauen, uns selber, sondern dass wir weiterschauen, dass wir einfach erkennen, Herr, ich bin so geliebt von dir. Und wenn du mir jetzt in so eine Situation hineinbringst, Herr, dann bin ich dankbar. Ich bin dankbar in Zeiten der Bedrängnis. Ich bin dankbar in Situationen, die schwierig sind. Ich bin dankbar, auch wenn ich meine, von jedem abgelehnt zu sein. Was war das, was er am meisten gelitten hat? Ich denke, wenn du die zwei Dinge in die Waage stellst, auf der einen Seite das ganze physische Schmerz, auf der anderen Seite das ganze seelische Schmerz, den er tragen musste, weil ihm jeden abgelehnt hatte. Auch sein Vater. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, sagt er ganz zum Schluss. Er war total verlassen von jedem. Und dieser seelische Schmerz ist meines Erachtens schwerer gewesen als sein physischen Schmerz. Und das ist das, was wir mittragen dürfen, von Zeit zu Zeit. Es ist nicht immer so, dass wir uns abgelehnt fühlen, aber von Zeit zu Zeit dürfen wir das mitfühlen. Und eigentlich sollten wir das als Vorrecht sehen, statt als Problem. Lass uns mal Epheser aufschlagen. Gott sieht uns auf eine ganz andere Art und Weise. Er sieht uns nicht so sehr in dem, was wir tun, sondern er sieht wirklich tief hinein in unseren Herzen. Der Herr erkennt unsere innigste Wesen. Wenn du den Psalm 139 kennst, wenn du es nicht kennst, dann sollst du es kennenlernen, dann sehen wir ganz klar, wie sehr Gott uns kennt. Er kennt uns durch und durch. Bevor ein Wort in unserem Munde ist, kennt er seine Hintergründe, er kennt unsere tiefsten Motivationen, er schaut direkt in unser Herz hinein. Wir können manche Leute irgendwie täuschen. Wir können irgendjemandem was vormachen. Wir können den Anschein geben, fröhlich zu sein, wenn es uns innerlich schmerzt. Wir können den Anschein geben, normal zu sein, wenn wir durch einen enormen Wirbel gehen. Aber Gott kannst du nicht täuschen auf der Art und Weise, weil er dich so gut kennt. Er hat dich so geschaffen, wie du bist, mit all deinen Stärken und mit all deinen Schwächen. Der hat dich genauso geschaffen mit deinen Charakterzügen. Er hat dich einzigartig geschaffen. Es gibt keinen anderen Mensch auf Erden, der so ist wie du. Und manche sagen, preis dem Herrn. Du sollst sagen, preis dem Herrn! Es gibt keine wie ich. Oh je. Normalerweise sagen wir, oh Mensch, ist das aber gut. Wenn es mehr ergeben, hätten wir zweimal so viele Probleme. Siehst du, was für ein Unterschied das ist? Wenn du sagst, oh, preis dem Herrn. Preis dem Herrn! Danke, Jesus, dass du mich einzigartig geschaffen hast. Danke, Jesus, dass du mich liebst, genauso wie ich bin, und du weißt, wie ich bin, und hast mich dennoch lieb. Das ist der Schlüssel. Du hast mich dennoch lieb, auch wenn du weißt, wie ich bin. Du kennst meinen Fehlern und du liebst mich mitten in meinen Fehlern. Du liebst mich genauso viel, wenn ich sündige, als wenn ich alles richtig mache. Erstaunlich, oder? Aber so ist es. Ist Gottes Liebe veränderbar? Ist es eine Liebe, der schwankt, der launisch ist? Was heißt es in 1. Korinther 13? Die Liebe erduldet wie viel? Alles. Wann hört die Liebe auf? Nie. Auch nicht, wenn du sündigst. Es ist eine ewige Liebe. Es ist eine Liebe, der sein Charakter ist. Es ist. Es wird nicht, es baut sich nicht auf. Es ist nicht eine Sache, der mehr oder weniger sein kann, weil es überall ist und es erfüllt die ganze Universum. Es ist eine Liebe, der bleibt, und du bist geliebt mit dieser Liebe. Mit dieser Liebe. Epheser 1, ich lese ab Vers 4. Denn in ihm, das spricht von Gott, der Vater, in Jesus Christus, hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Oh je, das ist mein erstes Problem. Dass ich heilig und untadelig sein sollte. Also das werde ich nie, das kann ich nicht, das habe ich versucht. Ich habe mein Bestes gegeben, heilig und untadelig zu sein. Und bei mir muss ich sagen, ich hab jetzt über 30 Jahre geübt und ich muss sagen, dass ich das manchmal schaffe. Vielleicht 10 Minuten lang. Und dann ist es wieder aus mit mir. Also, wie ist das zu verstehen denn überhaupt? Er sagte, ich habe euch erwählt, dass ihr heilig und untadelig sein sollte. Wo ist diese Heiligkeit? Wo ist diese Untadeligkeit? Wie soll ich das verstehen? Durch das Blut Jesu Christi sind wir die Gerechtigkeit Gottes geworden. Denn Gott hat ihm, der keine Sünde kannte, zur Sünde gemacht, auf dass wir die Gerechtigkeit Gottes seien in Christus Jesus. Wir hätten es nie schaffen können. Die haben es unter dem Gesetz nicht schaffen können und wir hätten es nie schaffen können. Egal, wie viel wir beten, wie viel wir fasten, wie viele Kerzen wir anzünden oder was weiß ich auch immer. Wir werden es nie schaffen können, weil es einen Maßstab ist, der so weit über unsere Reichweite ist. Und Gott hat das einfach uns gezeigt in seinem Wort. Es geht nicht um uns, es geht um Jesus. Wir sind auserwählt, geliebt, heilig, untadelig gemacht durch ihn, durch Christus, nicht wegen uns selbst. Aber wir sind es. Es ist einen Status, den wir haben im Herrn, der mit der Wiedergeburt eingetreten ist. Wenn du gesagt hast, Herr, ich nehme deine Erlösung in Jesus an. Jesus, komme du und sei mein Herr, ich übergebe dir mein Leben. In der Augenblick der Wiedergeburt sind wir hineingetreten in Gottes Heiligkeit. In Johannes 3,16 heißt es, wer da glaubt, wird nicht gerichtet. Er ist aus dem Gericht gekommen und ist jetzt in die Heiligkeit Gottes, in dem Reich Gottes hineingetreten. Der Gericht Gottes fällt nicht mehr auf einen, der wiedergeboren ist. Es ist anders geworden. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Wir sind hineingetreten in irgendetwas, der über unseren Verstand hinausgeht. Logisch kann ich das nicht erklären, außer dass ich sage, in Gottes System ist eine absolut reine Opfer notwendig gewesen, um meine Sünde zu tilgen und um mir den Weg frei zu machen zum Vater im Himmel, der absolut heilig ist. Und Jesus hat das für mich getan. Und Gott hat es so gemacht, dass in dem Moment, wo ich das annehme, dass ich dort hineintrete. Also meine Heiligkeit und Untadeligkeit hat nichts mit meinen Aktivitäten zu tun, sondern es hat mit meinem Stand im Herrn zu tun. Nun ist es natürlich so, dass ich meine Erlösung ausarbeite Tag für Tag. Und mein Verlangen ist, ihm lieben zu können, wie er es möchte, dass ich ihm liebe. Und aus diesem Verlangen heraus ändert er mit meiner Hilfe, das habe ich bewusst so gesagt, ändert er mit meiner Hilfe meinen Charakter. Ich ändere nicht meinen Charakter. Ich arbeite mit ihm dran, was er tut. Er arbeitet an mich und er arbeitet an dich. Und wir beklagen uns immer und sagen, oh, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Oh Gott, ich würde gerne wollen, vielleicht irgendwann mal mit mich zu ändern in eine Weise, dass dir gefällt und so weiter, aber oh mei, vielleicht morgen. Und dann ist der Ankläger da. Amen. Du wirst es nie schaffen. Vergiss es. Geh doch deinen eigenen Weg, vergiss Gott, vergiss die Bibel, vergiss alles, lies doch nicht, es wird dir nur ein schlechtes Gewissen geben. Und dann sind wir wieder die Angeklagten, die Armen, die Opfer, arme ich werde es nie schaffen. Gott, du hast bestimmt bei mir einen Fehler gemacht. Dreh es um, schau in den Spiegel, nimm den Schritt zurück. Schau in den Spiegel, das sind Gottes Augen, die dich jetzt anschauen und sagen, aha, heute sind wir weiter, als wir gestern waren. Ich freue mich, wir haben es wieder geschafft. Jetzt weißt du wieder noch ein Stück mehr, dass du es alleine nicht schaffen kannst. Bald wird es soweit sein, mein Kind, dass du zu mir kommst und du sagst, Vater, bitte helf mir. Und darauf wartet er. Vater, ich kann das nicht alleine. Darauf wartet er. Und wir meinen, oh Gott, mich willst du bestimmt nicht mehr haben. Ich gehe einfach weg. Hab versucht, es hat nicht geklappt. Ich werde nie eine gute Christ sein. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Du wirst auch nie eine gute Sünder sein. Ein Christ wird nie eine gute Sünder sein können. Dann kriegst du erst recht das schlechte Gewissen. Oder? Ist das nicht so? Du kannst nicht mehr die Dinge tun, die du vorhin getan hast. Dein Gewissen schlägt dich zum Boden und sagt, oh Gott, was habe ich getan? Aber ein guter Christ bist du von Haus aus. Was ist eine gute Christ? Eine gute Christ ist ein Christ, der von Gott angenommen wird, oder? Auserwählt. Und das bist du, ob du es willst oder nicht. Hast du dein Leben Jesus gegeben, bist du der Auserwählte oder die Auserwählte des Herrn. Preis dem Herrn. Das ist gute Nachricht. Das ist unsere Überwindung. Halleluja. Schauen wir mal, ob wir hier ein bisschen weiterkommen. Denn in ihm, in Jesus, hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seine Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. So, Gott geht und er sucht Kinder. Und er hat dich gefunden und hat gesagt, komm, du wirst mein Kind. Ich berufe dich, ich rufe dich, ich hole dich in meine Familie hinein. Du bist mein Kind. Aus seiner Liebe heraus. Aus seiner Liebe. Und dann zum Schluss sagt es, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobe seiner herrlichen Gnade, nach dem Wohlgefallen seines Willens, er wollte dich. Er hat nicht nur gesagt, na ja, die schaffen es nicht, dann werde ich die doch irgendwie mal retten müssen, die armen Würmer. Hat er gar nicht gesagt. Aus der Wohlgefallen seines Willens, aus der Freude seines Herzens, seine Gnade hat er ausgegossen. Er hat es mit so viel Freude getan, das können wir gar nicht vorstellen. Deswegen, oh Gott, ich möchte den Klangkörper sein. Ich möchte das wiedergeben. Diese Vibration des Himmels, dieser Ruf des Himmels, wo du sagst, ich liebe dich doch, ich liebe dich doch. Ich nehme dich an, ich setze dich auf dem Fels. Ich erlöse dich, ich vergebe deinen Schuld. Ich liebe dich so sehr. Du kannst nichts tun, dass du dich aus meiner Liebe nimmst. Nichts kann dich trennen von meiner Liebe, mein Kind. So groß ist sie. So groß ist meine Freude. So groß ist mein Wohlgefallen an dir. An dir. Genau wie du bist. Und morgen werden wir einen Schritt weiter sein. Und übermorgen noch einen Schritt weiter. Und warte nur, bis du dann zu mir kommst im Himmel. Warte nur, was ich vorhab mit dir. Was ich in deinem Leben mit dir vorhab, warte nur, kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen, keine Gesinnung hat überhaupt die Überlegung haben können, was für gute Pläne ich für dich hab, mein Kind. Halleluja! So eine bist du. Wenn ich euch anschaue, die Verlierer, die Abgelehnten, die Worte passen gar nicht zu euch. Ihr seid die Geliebten. Ihr seid die Auserwählten, ihr seid diejenigen, wo Gottes Herz sich freut. Das seid ihr. Und nicht weniger. Also sündigt nicht gegen euren Vater im Himmel und haltet nicht weniger von euch selbst. Das ist keine stolze Haltung, versteht ihr? Das ist eine, oh Gott, wie kann das sein, Haltung. Das ist eine überwältigende Haltung, eine demütige Haltung, in der Erkenntnis, dass wir es gar nicht wert sind. Diese Erkenntnis ist wahr, wir sind es nicht wert. In unseren Augen. Aber in seinen Augen wohl. Wir kennen uns, aber du, er kennt dich noch besser. Du kannst dich selber mal einige von deinen schlimmsten Seiten vertuschen. Aber Gott nicht. Er kennt jede Kleinigkeit deines Wesens. Er kennt dich viel besser, als du dich selber kennst. Und dennoch gilt das Wort. Halleluja. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, der uns reichlich hat widerfahren lassen in alle Weisheit und Klugheit. Gott in seiner Weisheit und Klugheit, das war kein Fehler. Das war kein Ausrutscher. Das war kein Ausrutscher Gottesseits. Mit aller Weisheit und Klugheit hat er uns erlöst durch den Blut Jesu. Er hat die Vergebung der Sünden gegeben. Unsere Sünden sind uns vergeben. Die von gestern und die von heute und die von morgen. Hey, wenn das so ist, dann kann ich ja machen, was ich will. Toll. Spitze. Sowieso Gnade. Paulus sagt, nee, das habt ihr ein bisschen falsch verstanden eigentlich. Aber jeder Fehler, die du machst, jede Sünde, die du begehst, wird dir vergeben, ist dir vergeben. Die Vergebung ist bereits bezahlt. Der ist treu und gerecht, dass wenn wir zu ihm kommen und ihm unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, unsere Sünden zu vergeben und uns reinmachen von aller Ungerechtigkeit. Steht das auch so in deiner Bibel? Wer weiß wo? Spitze. Spitze. 1. Johannes 1 bis 9. 1, Vers 9. 1. Johannes 1, Vers 9. Spitze. Also warum seid ihr denn hier? Halleluja. Seht ihr, wie wir alle wachsen? Und wie, wenn wir aus Gottes Perspektive schauen, wie klein unsere Probleme werden. Die sind nicht mehr unüberwindbar. Jetzt müssen wir sie nur anpacken und sie aus der Welt schaffen. Aus der Welt schaffen heißt nicht, dass wir einfach alles löschen, sondern aus der Welt schaffen ist ein falscher Ausdruck. Ich würde sagen, wir werden unsere Probleme nehmen können und sie die Wirkung haben lassen, die Gott vorhat mit uns. Die Probleme, die wir haben, die Schwierigkeiten, die wir durchmachen, diese Umstände in unserem Leben sind unter Gottes Kontrolle. Er ist Herr immer. Nicht nur, wenn es uns gut geht. Er ist Herr in den Zeiten unserer Bedrängnis. Er ist Herr in den Zeiten, wo wir Probleme und Schwierigkeiten haben. Er ist Herr mitten in unserem Schmerz, mitten in unserem Leid. Er ist Herr, er ist Herr, er ist Herr. Immer. Und so können wir, wenn wir das wissen, was wir jetzt hier lesen, dann können wir mit vollem Vertrauen sagen, okay, Gott, ich möchte nur einmal um diesen Problem kreisen müssen. Jetzt hilf mir, alles zu lernen, was ich lernen muss. Amen. Schneide aus mir heraus alles, was rausgeschnitten werden muss. Du bist der Gärtner, hier ist die Schere. Mach, was du machen musst. Das macht unsere Probleme womöglich noch intensiver. Aber es macht sie auch kürzer. Willst du jetzt 10 Jahre lang mit deinem Problem rumspielen? Oder willst du sie nächste Woche schon loshaben? Willst du schon nächste Woche mit dem nächsten Problem arbeiten? Naja, ich bleibe lieber in meiner jetzigen. Versteht ihr? Er ist Herr. Er hat einen Plan. Er will uns voranbringen. Er bereitet uns vor, auf dass wir mit ihm herrschen auf rechte Art und Weise. Hier wie auch in der nächsten Etappe. Er bereitet uns vor, mit ihm zu herrschen, jetzt und in der nächsten Etappe. Wenn du es zulässt, dann kann er dich mehr gebrauchen. Wenn diese Beispiel, diese Gleichnis, wo es um die Talente geht, was sind die Talente, die wir gegeben worden sind? Glaube hat er uns gegeben, unsere Wesen hat er uns gegeben, wie wir sind, wer wir sind, hat er uns gegeben, unsere Umstände hat er uns gegeben, er hat uns das alles gegeben. Das sind die Talente, die wir haben. Was machen wir damit? Ich denke, ich nehme meine Talente und schmur nur eine Weile. Ich werde einfach in meine Talente sitzen, ihn begraben im Garten und ich sitze auf dem kleinen Häufchen als seine Häufchen elend und bleib einfach da eine Weile. Oder du investierst deine Talente und sagst, okay Herr, du und ich, geh mal durch, machen wir es. Tu, was du tun musst, ich will es lernen, ich demütige mich, ich weiß, wie sehr du mich liebst, du willst mich nicht kaputt machen, aber ich sage dir, Herr, auch wenn ich sterbe, überwinde ich, weil ich bin ja bei dir. Das ist keine komische Selbstmordgedanke oder sowas, sondern das ist eine Überwindungsgedanke. Das heißt, egal was mir passiert, Jesus, ich vertraue dir, dass du Herr bist, jetzt in dieser Situation. Ich demütige mich. Ich sage, Herr, tu an mir, was du tun musst. Wenn ich jetzt vergeben muss, was ist die Herausforderung, Jesus? Und es ist wahrscheinlich eine Herausforderung, der dir menschlich gesehen unmöglich erscheint. Dass du dich entschuldigen musst. Dass du irgendwo hingehen musst und jemand segnen musst, wo du jemand vergeben musst, der dir Unrecht getan hat und vielleicht Schlimmes angetan hat, wo du über die Umstände steigen musst und so wie Jesus reagieren muss. Das sind schwierige Dinge manchmal. Manche von uns haben jahrelang solche Sachen mitgeschleppt. Solche Bitterkeiten, solche Sachen, die unmöglich zu vergeben. Oder du hast irgendwas getan in deinem Leben und du kannst dich selber gar nicht vergeben dafür. Und du bleibst stecken, ein klein Häufchen Elend, auf dein Häufchen, worunter dein Talent begraben ist. Und das geht doch gar nicht. Auf längere Sicht, du kannst dein ganzes Leben lang da bleiben. Aber was wird Gott dir sagen müssen dann? Warum hast du nicht zugehört? Warum bist du nicht aufgestanden? Warum hast du nicht vergeben? Warum hast du das getan? Warum hast du immer den anderen gerichtet, wo ich dir immer wieder gesagt habe, richte doch nicht. Vergebe sie, schau auf mich, ich habe so viel mehr für dich, aber ich konnte es dir nicht geben, weil du immer in deinen kleinen Kreis, deinen Elendkreis geblieben bist. Warum? Und diese Warum möchte ich nicht hören. Ich möchte, wenn ich ihm begegne, ich möchte hören, gut gemacht, mein Knecht, gut gemacht. Wir haben manches miteinander durchgearbeitet und jetzt bist du so weit, dass ich dir 10 Städte geben kann. Hier, komm in die Freude deines Herrn hinein, teile mit mir die nächste Etappe. Das möchte ich hören. Und ich denke, wir wollen das alle. Er hat es zu Erben gesetzt. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens, nach seinem Ratschluss, die er zuvor in Christus gefasst hatte. Preist dem Herrn. Um ihm auszuführen, wenn der Zeit erfüllt war, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was in Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden. Zu Erben, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Wir sind als Erben eingesetzt im Himmel. Eine Erbe, die unantastbar ist, der unveränderlich ist, der nicht verdorben wird. Wir sind eingesetzt, du bist eingesetzt als Erbe. Und heute wollen wir in diese Erbschaft hinein. Wir wollen einfach aufhören, um uns selbst zu drehen. Wir wollen den nächsten Schritt machen und sagen, okay Herr, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich möchte das. Lass uns mal Jesaja aufschlagen. Jesaja 61. Ich habe vorhin schon gesagt, dass wir nicht warten werden bis zum Schluss und dann irgendwie in einem Gebet alles schaffen. Das wollen wir nicht, sondern Stück für Stück und Schritt für Schritt wollen wir es angehen. Ich möchte diesen Verse lesen und dann möchte ich, dass wir durch ein paar von diesen Schritten gehen. Dass wir miteinander proklamieren die Wahrheit aus Gottes Wort. Jesaja 61, Abvers 1. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und ein Tag der Vergeltung unseres Gottes. Zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt einem betrübten Geist gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zu Preise. Ich möchte, dass wir anfangen, in diese Kraft und Autorität zu wandeln. Der Geist des Herrn ist auf uns, das zu tun. Und wenn du dich elend fühlst, dann sollst du was dagegen tun. Du sollst nicht einfach hinnehmen, sondern du sollst diese gute Botschaft für dich annehmen. Ich möchte gerne, dass wir diese Proklamation miteinander machen. Also ich werde eine Zeile lesen und dann, wenn es dir danach ist, dann spreche es doch mit mir aus. 1. Herr Jesus, ich nehme dein Wort für mich persönlich an. Können wir das miteinander sagen? Herr, ich nehme dein Wort für mich persönlich an. Du hast mich in deine Liebe auserwählt. Du hast mich in deine Liebe auserwählt, weil du mich wolltest. Weil du mich wolltest. Du hast mich heilig und untadelig gemacht durch Jesus. Du hast mich heilig und untadelig gemacht durch Jesus. Ich bin dein Kind. Und du bist mein Vater. Du bist mein Vater und hast mich als Erbe eingesetzt. Und hast mich als Erbe eingesetzt. Meine Erbe wartet geschützt und vollkommen im Himmel auf mich. Meine Erbe wartet geschützt und vollkommen im Himmel auf mich. Du hast mich deinen Heiligen Geist geschenkt. Du hast mich deinen Heiligen Geist geschenkt. Du hast Freude an mir. Du hast Sag das nochmal. Du hast Freude in mir. Vater, du hast Freude an mir. Und ich habe Freude an dir. und ich habe Freude an dir. Und nun frage ich dich, wenn du hier bist und wenn dein Herz zerbrochen ist, ich weiß nicht genau, wie wir das am besten machen. Ich möchte keinem in Verlegenheit bringen. Vielleicht stehen wir alle miteinander auf für einen Augenblick. Ich möchte jetzt für euch beten. Wenn das dir jetzt zutrifft, dann möchte ich, dass du einfach deine Hände so offen hältst. Denn der Herr möchte dir jetzt was geben. Es wird eine Salbung auf uns kommen, hier in dem Raum. Der Heilige Geist wird dir dienen. Es fängt an. Nimm alles an, was er dir schenken möchte. Also, wenn dein Herz zerbrochen ist, dann öffne deine Hände jetzt und empfange. Und ich möchte beten. In Jesu Namen spreche ich jetzt Heilung für dein Herz aus. Ich verbinde das, was zerbrochen war. Denn der Geist des Herrn ist auf mir, das zu tun. Ich verbinde, was zerbrochen war, in Jesu Namen. Heiliger Geist, komme du jetzt bitte und berühre jeden, der zerbrochenen Herzens ist heute. Vater, in Jesu Namen, ich spreche diese Heilung aus, diese Verbindung aus, dass es wieder zusammenkommt, das, was gebrochen war, zerbrochen war, Vater, dass es jetzt wieder ganz wird, Vater, dass es jetzt fähig ist, mehr von dir aufzunehmen, Vater, dass es nicht so labil ist mehr, Vater, in Jesu Namen, offenbare deine große Liebe und deine Gnade, der allen menschlichen Schmerz vertilgt, in Jesu Namen. Und jetzt frage ich dich, ob, wenn du hier bist heute und du bist in irgendetwas gefangen, die Gefangenen sollen wir freisprechen. Und ich möchte dich freisprechen jetzt. Also wenn du gefangen bist, öffne jetzt deine Hände und empfange deine Freiheit. Ich verkündige dir jetzt die Freiheit im Namen des Herrn Jesus Christus. Sei frei! Ich breche jegliche Gefangenschaft in deinem Leben in Jesu Namen. Der den Sohn frei macht, ist wahrhaftig frei. Und der Sohn Jesus Christus macht dich jetzt frei von jeglicher Bindung, von jeglicher Gefangenschaft. Nehme an jetzt deine Freiheit und lass die Ketten fallen. Ich sprenge die Ketten in Jesu Namen. Bist du gebunden? Dann sage ich in Jesu Namen, du sollst frei und ledig sein von jeglicher Gebundenheit. Jegliche Gebundenheit breche ich jetzt in Jesu Namen. Und ich proklamiere euch allen die Freiheit. Heilung und Befreiung. Jesus, Halleluja. Ich danke dir dafür, Vater. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. So, ihr könnt euch einen Augenblick wieder setzen. Ich proklamiere dir heute, jetzt ist der Gnadenjahr des Herrn. Jetzt ist der Tag der Vergeltung gegen die Feinde Gottes, gegen jede dämonische Macht, gegen jede falsche Gedanke, der aus der Dunkelheit kommt. Es ist der Tag der Vergeltung und jeder Feind Gottes wird fliehen heute und hat hier nichts mehr zu sagen. Heute lege ab deine Asche und ziehe an deinen Schmuck. Jetzt lege ab jede Trauerkleid und lass dich salben mit Gottes Freudenöl. Lass dich salben mit Gottes Freudenöl heute. Lehne jetzt in diesem Augenblick jeglichen betrübten Geist ab und ziehe an Lobgesang. Tue es aktiv. Tue es mit Bewusstsein. Wenn du merkst, einen betrübten Geist, lege es ab aktiv und fang an, Gott zu loben und zu preisen. Halleluja.
Keiner ist so wie du, o Herr. Du Gottes Lamm, doch mit dem Schwert. Dein Wort ist heilig, es ist wahr. Jesus, mein König, immer da. Lobpreis und Ehre ist dein, o Herr. Du hast eröffnet uns den Weg zur Gegenwart unseres Vaters im Himmel, ewig zu leben. Zu leben mit dir. Lamm Gottes, du Friedefürst, ewiger Vater, du erleuchtest meinen Weg durch dein Wort, durch dein Wort. Herr aller Herrscher, bin überwältigt von deiner Macht. Geduldig und barmherzig, du bist Gott. Lamm doch mit dem Schwert. Dein Wort ist heilig, es ist wahr. Jesus, mein König, immer da. Lobpreis und Ehre ist dein, o Herr. Du hast eröffnet uns den Weg unseres Vaters im Himmel, ewig zu leben mit dir, ewig zu leben mit dir. Lamm Gottes, du Friede führst, ewiger Vater, du erleuchtest meinen Weg durch dein Wort. So be do, oh.